Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nut Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Heinrich und Ingrid Kuschs Asiens Unterwelt. Das jahrtausendealte Erbe unterirdischer Kultstätten ist ein großformatiges. Reich bebildertes Sachbuch zur religiösen und kulturgeschichtlichen Bedeutung asiatischer Höhlen und unterirdischer Anlagen. Die 2018 erschienene. 240 Seiten umfassende Darstellung verfolgt einen außergewöhnlich weiten geografischen Bogen von Israel und der Türkei über den Vorderen Orient bis nach Ostasien, Japan und Neuguinea. Laut Verlagsangaben werden rund 500 Höhlen und Kultstätten aus einem Zeitraum von der Altsteinzeit bis in die Gegenwart einbezogen. Im Mittelpunkt stehen nicht Höhlen als bloße Naturphänomene, sondern als Orte von Ritual, Erinnerung, Glauben und kultureller Überlieferung. Die Autoren verbinden archäologische Perspektiven mit Speleologie, Geologie sowie Hinweisen auf lokale Traditionen und alte Texte. Damit richtet sich das Buch an Leserinnen und Leser, die einen visuellen, vergleichend angelegten Zugang zu unterirdischen Sakralräumen suchen. Es ist weniger eine eng begrenzte Fachmonographie als eine breit ausgreifende Bestandsaufnahme, die zur interdisziplinären Neubewertung archäologischer Fundorte anregen möchte. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, 500 Höhlen als kulturgeografischer Bogen zwischen Vorderem Orient und Pazifik. Die prägende Leistung von Asiens Unterwelt liegt zunächst in seinem geografischen Anspruch. Das Buch versammelt nach Verlagsangaben etwa 500 Höhlen und unterirdische Kultstätten von Israel und der Türkei bis Japan und Neuguinea. Diese Reichweite macht deutlich, dass der Titel Asien nicht als einheitlicher Kulturraum behandelt werden kann. Vielmehr führt die Zusammenstellung durch Regionen mit sehr unterschiedlichen religiösen Traditionen, historischen Entwicklungen und Landschaftsformen. Der Vergleich erhält seinen Wert daher nicht durch die Behauptung einer einzigen, überall gleichen Höhlenkultur, sondern durch die wiederkehrende Frage, welche Rolle unterirdische Räume in verschiedenen Gesellschaften spielen konnten. Die zeitliche Spannweite von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart verstärkt diese Perspektive. Höhlen erscheinen als Orte mit langen Nutzungsgeschichten, deren Bedeutung sich verändern, überlagern oder in religiösen Praktiken fortleben kann. Eine solche Anlage lenkt den Blick weg von isolierten Einzelfunden und hin zu räumlichen Netzwerken sowie regionalen Traditionslinien. Zugleich verlangt sie methodische Vorsicht, ähnliche Raumformen sind noch kein Beleg für identische Funktionen oder direkte kulturelle Verbindungen. Der Nutzen des Bandes besteht deshalb vor allem darin, Material aus weit entfernten Gebieten nebeneinander sichtbar zu machen und Fragen nach Nutzung, Datierung, Überlieferung und lokaler Einbettung anzustoßen. Für Leser wird so die enorme Vielfalt asiatischer Kultlandschaften konkret erfahrbar. Zweitens, unterirdische Kultstätten als Schnittstelle von Ritual, Religion und Erinnerung. Das Buch versteht Höhlen und unterirdische Anlagen als Kultstätten, als Räume, die über ihre geologische Beschaffenheit hinaus religiös, rituell oder symbolisch aufgeladen wurden. Dieser Fokus unterscheidet die Darstellung von einem rein speleologischen Höhlenführer. Unterirdische Orte können Abgeschiedenheit, Schutz, Dunkelheit, Übergang und Nähe zu einer als jenseitig gedachten Sphäre verkörpern. Welche dieser Bedeutungen an einem konkreten Ort tatsächlich zutrifft, muss allerdings jeweils anhand archäologischer Befunde, Bildprogramme, baulicher Veränderungen, Nutzungsreste und überlieferter Praktiken geprüft werden. Die Kuschs rahmen die behandelten Stätten als Zeugen vergangener Hochkulturen, ebenso wie fortbestehender Religionen und Kulte. Daraus ergibt sich eine wichtige kulturhistorische Einsicht: Sakralität ist nicht allein an monumentale Tempel über der Erde gebunden. Sie kann sich in schwer zugänglichen Natur- oder Felsräumen ausbilden und über lange Zeiträume bewahrt werden. Der Band macht damit auf einen Bestand aufmerksam, der häufig weniger sichtbar ist als Paläste, Städte oder repräsentative Heiligtümer. Seine Perspektive lädt dazu ein, materielle Spuren und gegenwärtige religiöse Bedeutung nicht vorschnell voneinander zu trennen. Gleichzeitig ersetzt heutige Verehrung keine historische Datierung. Zwischen älteren Nutzungsphasen und lebendiger Tradition können Brüche liegen. Gerade diese Unterscheidung ist für eine sachliche Lektüre zentral. Drittens, die lange Zeitachse von paläolithischen Spuren bis zu gegenwärtigen Kultpraktiken. Ein zentrales Ordnungsprinzip von Asiens Unterwelt ist die außergewöhnlich große Zeitspanne. Die angekündigte Behandlung von Fundplätzen von der Altsteinzeit bis heute erlaubt es, Untergrundräume nicht als einmalig entdeckte Relikte zu betrachten, sondern als Orte möglicher Wieder- und Umnutzung. Eine Höhle kann in verschiedenen Epochen unterschiedliche Funktionen erhalten haben. Sie kann natürliche Formation, Aufenthaltsort, ritueller Raum, Rückzugsort oder Bestandteil einer späteren religiösen Landschaft sein. Die zeitliche Tiefe verändert damit die Fragestellung. Entscheidend ist nicht nur, wie alt eine Stätte ist, sondern welche Nutzungsphasen sicher voneinander unterschieden werden können. Für die archäologische Einordnung folgt daraus ein methodischer Grundsatz Alter. Funktion und religiöse Bedeutung dürfen nicht einfach aus der heutigen Erscheinung eines Ortes abgeleitet werden. Datierbare Funde, Schichten, Inschriften, Bearbeitungsspuren, Bauphasen und nachvollziehbare Überlieferungen haben jeweils unterschiedliches Gewicht. Der breite historische Rahmen des Buches ist besonders nützlich, weil er Leser für diese Mehrschichtigkeit sensibilisieren kann. Er zeigt, dass religiöse Landschaften dynamisch sind und dass Kontinuität nicht immer direkte Unverändertheit bedeutet. Gerade bei unterirdischen Städten, die oft schwer zugänglich und nur teilweise dokumentiert sind, bleibt die Trennung von Befund und Interpretation wesentlich. Der Band eröffnet einen Überblick. Die belastbare Einordnung einzelner Anlagen bleibt eine Aufgabe genauer regionaler Forschung. Viertens. Interdisziplinäre Deutung zwischen Archäologie, Geologie und lokalen Überlieferungen. Die Autoren formulieren ausdrücklich den Anspruch, archäologische Funde interdisziplinär zu bearbeiten und eine rationell offene statt dogmatische Denkweise zu fördern. Für das Thema ist dieser Ansatz grundsätzlich angemessen. Unterirdische Kultstätten lassen sich nicht allein über Artefakte verstehen. Geologie erklärt etwa Entstehung, Stabilität und Zugänglichkeit eines Hohlraums. Speleologie dokumentiert seine Struktur. Archäologie untersucht menschliche Eingriffe und datierbare Spuren. Religions- und Kulturgeschichte ordnen Bilder, Texte und Rituale ein. Lokale Überlieferungen können darüber hinaus Hinweise geben, welche Bedeutung einem Ort zugeschrieben wurde oder wird. Der Erkenntnisgewinn entsteht jedoch nur, wenn die einzelnen Quellenarten nicht gleichgesetzt werden. Eine mündliche Tradition kann wertvoll für die Rezeptions- und Nutzungsgeschichte sein, beweist aber nicht automatisch eine prähistorische Funktion. Ebenso zeigt eine geologisch auffällige Höhle nicht ohne weitere Spuren, dass sie kultisch genutzt wurde. Die Stärke eines interdisziplinären Zugriffs liegt deshalb in der wechselseitigen Kontrolle über Lieferungen, können Fragen an die Archäologie erzeugen, während Grabungsbefunde und Datierungen Interpretationen begrenzen. Asiens Unterwelt positioniert sich als Anstoß für solche neuen Bewertungen. Leser sollten diese Offenheit als Einladung zum Prüfen verstehen, nicht als Freibrief, Unsicherheiten durch weitreichende Spekulationen zu ersetzen. Gerade die klare Unterscheidung zwischen gesichertem Befund, plausibler Deutung und offener Frage macht Forschung nachvollziehbar. Schließlich, Bildband und Forschungsimpuls, die Bedeutung der visuellen Dokumentation. Mit rund 300 Abbildungen und einem großformatigen Layout ist Asiens Unterwelt erkennbar auch als visueller Zugang zu seinem Gegenstand konzipiert. Das ist bei Höhlen und unterirdischen Kultstätten mehr als ein dekorativer Zusatz. Räumliche Form, Lage, Lichtverhältnisse, Zugänge, Felsbearbeitung und sichtbare Spuren lassen sich durch Bilder oft unmittelbarer erfassen als durch reine Beschreibung. Fotografien können vergleichbar machen, wie verschiedene natürliche Höhlen, künstlich erweiterte Räume und komplexere unterirdische Anlagen aussehen. Sie vermitteln zugleich, warum die Erhaltung und Dokumentation solcher Orte schwierig und wichtig sind. Bildmaterial hat allerdings Grenzen. Perspektive, Beleuchtung, Auswahl und fehlender Maßstab können den Eindruck eines Ortes erheblich beeinflussen. Eine eindrucksvolle Aufnahme belegt weder Alter noch Funktion noch die Reichweite einer Interpretation. Deshalb ist die produktivste Lektüre jene, die Bild und Kontext gemeinsam betrachtet. Wo liegt die Anlage? Welche Nutzungsspuren sind erkennbar? Welche Datierung ist abgesichert? Welche Aussage wird durch das Foto tatsächlich gestützt? Der Band verbindet seinen Bildcharakter mit dem Anspruch auf Forschungsanregung und öffnet damit ein Feld zwischen Anschauung und kritischer Quellenarbeit. Im Unterschied zu spezialisierten Grabungsberichten bietet er einen breiten Überblick und hohe Zugänglichkeit. Seine zahlreichen Abbildungen machen ihn besonders geeignet. Interesse an wenig sichtbaren Kulturlandschaften zu wecken und die Aufmerksamkeit auf Orte zu lenken, die in Überblicksdarstellungen asiatischer Geschichte häufig am Rand stehen. Zusammenfassend, Asiens Unterwelt empfiehlt sich vor allem für kulturhistorisch, archäologisch und religionsgeschichtlich interessierte Leserinnen und Leser, die unterirdische Räume als Teil asiatischer Kulturlandschaften kennenlernen möchten. Ebenso kann der Band für Höhlenkundler, Reise- und Bildbandleser sowie für Studierende als orientierender Einstieg nützlich sein. Sein praktischer Nutzen liegt weniger in einer Anleitung für Feldforschung als in der Erweiterung des Blicks Höhlen werden als potenzielle Archive langer Nutzungs- und Deutungsgeschichten sichtbar. Die große räumliche und zeitliche Reichweite hilft, Einzelstätten nicht nur lokal, sondern im Kontrast zu anderen Regionen wahrzunehmen. Von eng spezialisierten archäologischen Publikationen unterscheidet sich das Buch durch seine Kombination aus Panorama, Bildmaterial und thematischer Klammer, während Fachstudien meist eine Fundstätte, Epoche oder Religion detailliert untersuchen. Bringt dieser Band zahlreiche Orte von der Levante bis zum pazifischen Raum in einen gemeinsamen Betrachtungsrahmen. Die rund 300 Abbildungen unterstützen dabei den anschaulichen Charakter. Seine Besonderheit liegt folglich nicht in einer vollständigen wissenschaftlichen Klärung jedes einzelnen Fundplatzes, ein Anspruch, den ein Überblickswerk dieser Breite kaum erfüllen könnte, sondern in der kartierenden Sicht auf ein oft übersehenes kulturelles Erbe. Leser profitieren am meisten, wenn sie die Darstellung als Impuls zur sorgfältigen Weiterfrage nutzen. Die Verbindung von Archäologie, Geologie, Speleologie und lokalen Traditionen zeigt, wie vielschichtig die Interpretation sakraler Untergrundräume ist. Zugleich fördert sie die wichtige Fähigkeit, zwischen sichtbarem Befund, historischer Überlieferung und weitergehender Deutung zu unterscheiden. Damit ist das Buch ein reich ausgestatteter Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit asiatischen Kultstätten unter der Erde. Wenn Sie unterstützen möchten Heinrich Kusch, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.